Die Geschichte Gideons fasziniert, weil in einem einzigen Leben sowohl ein erstaunlicher Durchbruch mit Gott als auch ein tragischer Absturz sichtbar wird. Zwischen Angst in der Kelter und Sieg über eine übermächtige Armee entfaltet sich ein Ringen um Hören und Gehorchen, um Opferbereitschaft und um den verborgenen Kampf mit Sex, Macht und Geld. Wer diese Stationen aufmerksam betrachtet, entdeckt eine Linie, die von der Berufung eines unsicheren Mannes bis zur Verführung durch Götzen führt, und mittendrin das Herz Gottes, der sein Volk trotz seiner Abkehr immer wieder suchen und retten will. Gideons Berufung: Gott gebraucht den Schwachen, der auf sein Wort hört. Die Geschichte des vierten Zyklus setzt dunkel ein, und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand Midians, 7 Jahre. Das Volk, das berufen war, im guten Land den allumfassenden Christus zu genießen, haust in Felsenlöchern und Höhlen, verarmt und eingeschüchtert. In diese Atmosphäre der dauernden Bedrohung tritt der Blick der Schrift auf einen einzelnen Mann, der heimlich Weizen drischt, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Äußerlich ist Gideon einer unter vielen, innerlich von Angst geprägt, doch gerade dort beginnt Gottes Geschichte mit ihm. Der Engel des Herrn setzt sich an die Tenne und spricht ihn an: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Was Gideon in sich selbst nicht finden kann, Mut, Kraft, Perspektive, legt Gott in ihn hinein durch sein Wort. Der Ruf tapferer Held ist keine Beschreibung des Vorhandenen, sondern eine Zusage dessen, was Gottes Gegenwart aus einem ängstlichen Herz machen wird. Nachdem ich 6:1-8:32 vor dem Herrn erwogen habe, bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass der beste Weg, die innere Bedeutung dieses Abschnitts im Buch der Richter darzustellen, darin besteht, zuerst das Geheimnis von Gideons Erfolg und dann das Geheimnis seines Versagens aufzuzeigen. Gideon, ein wunderbarer Richter, der auf eine ganz besondere Weise von Jehova berufen wurde, war aus 4 Gründen erfolgreich. Erstens hörte er aufmerksam auf das Wort Gottes, was zu jener Zeit unter den Kindern Israels selten war. Zweitens gehorchte Gideon dem Wort Gottes und setzte es in die Tat um. Gideons Weg zeigt, wie Gott einen Menschen gewinnt, der von Natur aus nicht geeignet scheint. Gideon hält dem Herrn seine Not und sein Unverständnis hin: Wenn der Herr mit uns ist, wo sind dann all seine Wunder? Warum hat uns dies alles getroffen? Darauf antwortet Gott nicht mit einer Erklärung der Geschichte, sondern mit einem personalen Zuspruch: Da wandte sich der Herr ihm zu und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Der entscheidende Wendepunkt liegt nicht in einer plötzlichen Charakterstärke, sondern darin, dass Gideon diese Stimme ernst nimmt. Er wagt es, nach Zeichen zu fragen, nicht um Gott zu testen, sondern um sein schwankendes Herz an Gottes Zusage zu heften. Das Opfer auf dem Felsen, das durch Feuer vom Herrn verzehrt wird, und später die beiden Blieszeichen befestigen ihn nicht in einem Wunderglauben, sondern im Vertrauen: Der, der mich ruft, ist wirklich mit mir. So entsteht aus einem ängstlichen Kornbauer ein Werkzeug Gottes, nicht weil er groß denkt, sondern weil er bei allem Zittern den Weg wählt, den das Wort Gottes ihm weist. Bemerkenswert ist, wie stark Gideons Gehorsam von Furcht begleitet bleibt. Er reißt den Baalsaltar seines Vaters nicht bei Tag, sondern bei Nacht nieder, denn er fürchtete sich vor dem Haus seines Vaters und vor den Männern der Stadt. Gott fordert ihn nicht auf, seine Angst zu verleugnen, sondern er gebraucht ihn inmitten der Angst. Der Herr umkleidet ihn mit seinem Geist, doch dieses Umkleiden beseitigt nicht alle inneren Regungen, es ordnet sie neu. Gideon lernt, dass Vertrauen nicht das Gefühl völliger Furchtlosigkeit ist, sondern die Entscheidung, Gottes Rede mehr Gewicht zu geben als den drohenden Konsequenzen. Wo die meisten im Volk die Stimme Gottes gar nicht mehr wahrnehmen, wird Gideon zu einem seltenen Hörer. Er lässt sich ansprechen, widerspricht, fragt, ringt und geht dann. In einer Zeit allgemeiner Abkehr gewinnt Gott sich so ein einzelnes Herz, das nicht vollkommen, aber offen ist. Gerade darin liegt ermutigende Kraft für unser eigenes Leben vor Gott. Der dreieine Gott sucht nicht nach Helden, sondern nach Hörenden. Gideon hatte keinen strategischen Plan, keine natürliche Ausstrahlung, aber er ließ sich durch Gottes Wort in eine andere Sicht seiner selbst und seiner Situation hineinführen. Wo wir nur Mangel, Angst und Begrenzung sehen, spricht Gott uns in Christus an: Ich bin mit dir, geh in dieser deiner Kraft. Wer diese Zusage nicht achtlos überhört, sondern sie, wie Gideon, mit Fragen, Bitten und kleinen Schritten des Gehorsams beantwortet, erlebt, wie mitten in einem zerstreuten Volk ein leiser, aber wirklicher Aufbau beginnt. Aus dem Versteckten wächst ein Dienst, aus dem Fragenden ein Gesandter. So wird Gideons Berufung zu einem Spiegel, der Gott, der ihn rief, ist derselbe, der heute in unsere Höhlen kommt und uns in seine Geschichte hineinzieht. Und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand Midians, 7 Jahre. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideons Berufung lädt dazu ein, die Spannung zwischen eigener Schwachheit und göttlichem Zuspruch nicht als Widerspruch, sondern als Ort der Begegnung mit Gott zu verstehen. Wenn der Herr einem ängstlichen Mann zuspricht, er sei ein tapferer Held, dann nicht, weil dieser sich innerlich schon stark fühlt, sondern weil Gottes Nähe den Ausschlag gibt. Wer sich vom Wort Gottes finden lässt, es ernst nimmt, nach Klarheit ringt und in kleinen, gehorsamen Schritten antwortet, wird entdecken, dass Gott durch ein nüchternes, aufmerksames Herz mehr wirken kann als durch jede natürliche Begabung. Gerade in Zeiten allgemeiner geistlicher Müdigkeit beginnt er oft mit einem Einzelnen, der sich ansprechen lässt und verwandelt dessen verborgenes Dreschplatzleben in eine Geschichte des Glaubens. Opferbereitschaft und geistlicher Kampf, Sieg durch Verzicht und Abhängigkeit. Der Weg von Gideons Berufung zum Sieg über Midian führt mitten durch einen schmerzhaften Schnitt, und es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm, nimm einen Jungstier von den Rindern, die deinem Vater gehören. Und reiße den Altar des Baal, der deinem Vater gehört, nieder und die Aschera, die dabei, haue um. Die Not Israels war nicht nur militärisch, sondern geistlich. Unter der Oberfläche des Elends stand im Zentrum der Stadt ein Baalsaltar, und er gehörte Gideons Vater. Gottes erster Auftrag berührt deshalb nicht die Midianiter, sondern das religiöse Herzstück des eigenen Hauses. Gideon wird in einen Konflikt hineingerufen, der Familie, Tradition und Dorfgemeinschaft erschüttert. Indem er den Altar niederreißt und dem Herrn, deinem Gott, einen Altar auf dem Gipfel dieser Bergfeste baut, stellt er Gottes Ehre höher als die Erwartungen seines Umfeldes. Sein neuer Name Jerubbaal erinnert daran, dass nicht Gideon, sondern der Herr selbst mit Baal ins Gericht tritt. Drittens riss er den Altar des Baal nieder und hieb die Aschera um. Das berührte Gottes Herz. In der Erniedrigung Israels hasste Gott die Götzen bis zum Äußersten. Gott, der wahre Ehemann, betrachtete alle Götzen als Männer, mit denen seine Frau Israel Hurerei getrieben hatte. Viertens opferte Gideon durch das Niederreißen des Altars des Baal und das Umhauen der Aschera, die seinem Vater gehörten, seine Beziehung zu seinem Vater und seinen Genuss der Gesellschaft. Wegen dessen, was er getan hatte, stritten die Männer der Stadt Ophra mit ihm und wollten ihn sogar töten. Damit Gideon so etwas für Gott tun konnte, musste er seine eigenen Interessen opfern, und dieses Opfer war ein entscheidender Faktor für seinen Erfolg. Dieser Bruch ist mehr als ein einmaliger radikaler Akt, er beschreibt eine innere Neuordnung. Gideon verliert durch seinen Gehorsam Ansehen, Sicherheit und möglicherweise Perspektiven, aber er gewinnt einen neuen Mittelpunkt, der Herr allein soll angebetet werden. So wird deutlich, dass geistlicher Kampf mit einem Opfer beginnt, das uns persönlich kostet. Vor dem sichtbaren Sieg über äußere Feinde steht das unscheinbare, aber entscheidende Nein zu Götzen, die in unseren Beziehungen, Gewohnheiten und Sicherheiten verankert sind. Der dreieine Gott nimmt Gideons Bereitschaft, dieses Opfer zu bringen, ernst, und daraufhin beginnt er, Israel durch ihn zu retten. Im zweiten Schritt zerlegt Gott selbst Gideons äußerliche Stärke. Auf 32.000 Männer kann er zunächst zählen, doch der Herr erklärt, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Zuerst werden die Furchtsamen entlassen, dann läutert Gott am Wasser weiter, bis nur noch 300 bleiben, die beim Trinken wachsam bleiben. Was menschlich wie ein riskanter Aderlass wirkt, ist göttliche Erziehung, Sieg im Reich Gottes ist unvereinbar mit Selbstrühmung. Die Reduktion auf 300 Männer, die bereit sind, auf Bequemlichkeit zu verzichten, macht sichtbar, dass Gottes Macht nicht Ergänzung, sondern Ersatz menschlicher Stärke ist. Die Waffen dieser kleinen Schar, Trompeten, Krüge und Fackeln, sind alles andere als eindrucksvoll, und doch treibt Gott damit das feindliche Heer in panikartige Selbstzerstörung. Im Hintergrund dieser Erzählung steht das Bild des guten Landes als des allumfassenden Christus, der unser Anteil und Genuss ist. Gott will sein Volk nicht nur aus der Hand der Midianiter retten, sondern es tiefer in den Genuss seiner selbst führen. Das gute Land, das den allumfassenden Christus bezeichnet, ist die Versorgung für die Existenz und für den Lebenswandel des Volkes Gottes und es ist auch für ihren Genuss. Wo Gideon den Götzenaltar seines Vaters ersetzt und sich auf eine äußerlich geschwächte, innerlich aber von Gott abhängige Kampfweise einlässt, öffnet sich Raum, Christus neu zu erfahren. Ein Leben, das bereit ist, eigene Interessen, Bequemlichkeiten und Ehren einzusetzen, damit Gottes Anliegen Raum gewinnt, erlebt, dass der Verlust an äußerer Sicherung begleitet ist von einem tieferen inneren Tragen. Die Reduktion auf 300 ist so nicht nur eine militärische Maßnahme, sondern ein Gleichnis: je weniger wir uns auf unsere eigene Stärke stützen, desto freier kann der Herr für uns streiten. Und es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm: Nimm einen Jungstier von den Rindern, die deinem Vater gehören, und zwar den zweiten Stier, den siebenjährigen. Und reiße den Altar des Baal, der deinem Vater gehört, nieder und die Aschera, die dabei, haue um. Und baue dem Herrn, deinem Gott, einen Altar auf dem Gipfel dieser Bergfeste in der Weise. Und nimm den zweiten Stier und opfere als Brandopfer mit dem Holz der Aschera, die du umhauen sollst. Gideons Weg macht deutlich, dass geistlicher Sieg untrennbar mit der Bereitschaft verbunden ist, die eigenen Altäre prüfen zu lassen und äußere Stärke aus der Hand zu geben. Dort, wo Gottes Wort an die Wurzel liebgewonnener Sicherheiten greift, steht mehr auf dem Spiel als Gewohnheiten und Strukturen. Es geht um die Frage, wer im Zentrum steht. Wenn der Herr die großen Zahlen reduziert und das Vertrauen auf sichtbare Ressourcen löst, geschieht dies nicht, um uns zu schwächen, sondern um seinen Ruhm zu schützen und unseren Glauben zu vertiefen. Ein Leben, das die Ehre Gottes höher stellt als familiäre Bindungen, gesellschaftliche Anerkennung und die Sicherheit großer Heere, wird entdecken, dass in der scheinbaren Verkleinerung ein weiterer Horizont des Christusgenusses aufgeht. Gefährlicher Fall, unbewachte Begierde, Gier und der Verlust des Christusgenusses. Am Höhepunkt der Richterzeit steht Gideons Sieg über Midian, die feindlichen Könige sind gefangen, das Lager ist zerschlagen, Israel erlebt eine Befreiung, wie sie in keinem der anderen Zyklen berichtet wird. Menschlich gesprochen ist dies der Moment, in dem ein Richter unangefochtenes Ansehen genießt. Die Männer Israels kommen mit einem verlockenden Angebot: Herrsche über uns, sowohl du als auch dein Sohn und deines Sohnes Sohn. Denn du hast uns aus der Hand Midians gerettet. Gideons Antwort klingt vorbildlich: Nicht ich will über euch herrschen, auch mein Sohn soll nicht über euch herrschen. Der Herr soll über euch herrschen. Nach außen scheint alles auf eine gute Wende hinzudeuten. Doch in derselben Szene beginnt eine unmerkliche Verschiebung im Inneren. Gideon lehnt die Krone ab, aber sein Herz bleibt nicht frei vom Zauber des Erfolgs. Nach seinem großen Erfolg, dem größten Erfolg in allen Zyklen der Geschichte Israels, die im Buch Richter aufgezeichnet sind, erlitt Gideon ein schreckliches Versagen. Das Geheimnis dieses Versagens umfasst drei Aspekte. Erstens war Gideon nicht gütig. Er tötete die Landsleute, die ihn nicht unterstützten, und brach damit das sechste Gebot Gottes. Zweitens gab er sich der Lust des Fleisches hin, ohne seine fleischliche Begierde in irgendeiner Weise zu zügeln. Das wird in Richter 8:30 deutlich, wo es heißt, dass Gideon 70 Söhne hatte, denn er hatte viele Frauen. Außerdem gebar ihm seine Nebenfrau, die in Sichem war, ebenfalls einen Sohn. Damit übertrat Gideon das siebte Gebot. Drittens begehrte er, obwohl er etwas Gutes tat, indem er sich weigerte, über das Volk zu herrschen, die Beute seines Volkes, und sie gaben sie ihm. Die Schrift zeichnet nüchtern nach, wie sich aus dem großen Sieg ein gefährlicher Abstieg entwickelt. Zunächst ist da der Umgang mit den eigenen Landsleuten: Städte, die ihm keine Hilfe geleistet haben, werden von ihm hart bestraft, ihre Ältesten werden gedemütigt und getötet. Damit verletzt Gideon nicht nur menschliche Verbundenheit, sondern bricht das göttliche Gebot: Du sollst nicht töten. Der zuvor im Auftrag des Herrn die Götzenaltäre niedergerissen hat, führt nun eigene Rechnungen aus. Die Härte des Herzens, die sich hier zeigt, ist kein Randphänomen, sondern der Anfang einer inneren Verschiebung. Der Maßstab ist nicht mehr allein Gottes Ehre, sondern auch verletzter Stolz. Parallel dazu öffnet sich ein weiterer Riss: Gideons Umgang mit Sexualität. Gideon hatte 70 Söhne, die von seinem Leib stammten, denn er hatte viele Frauen. Hinzu kommt eine Nebenfrau in Sichem, die ihm ebenfalls einen Sohn gebiert. In knapper Sprache beschreibt die Bibel ein Leben ohne innere Begrenzung in diesem Bereich. Damit widerspricht Gideon dem siebten Gebot, du sollst nicht ehebrechen. Was als stiller Nebenstrom neben dem großen öffentlichen Dienst beginnt, wird später durch Abimelech, den Sohn der Nebenfrau, zu einer Quelle unermesslichen Leids. Die Tragik liegt darin, dass ein Mann, der von Gott auf außerordentliche Weise gebraucht wurde, seine fleischliche Begierde nicht in das gleiche Licht stellt wie seine öffentlichen Aufträge. Ungezähmter Erfolg im Dienst kann leicht die Illusion nähren, man sei in anderen Bereichen weniger gefährdet. Der dritte Strang des Versagens berührt Gideons Beziehung zu Reichtum und Ansehen. Direkt nach seiner vorbildlichen Ablehnung der Königsherrschaft bittet er, eine Bitte will ich von euch erbitten, gebt mir jeder einen Ring von seiner Beute. Aus den goldenen Ringen und weiterem Schmuck sammelt er eine beträchtliche Menge an Gold an und Gideon machte daraus ein Ephod und stellte es in seiner Stadt auf, in Ophrah. Und ganz Israel hurte ihm dort nach. Das wurde Gideon und seinem Haus zur Falle. Was äußerlich nach einem religiösen Zeichen aussieht, entpuppt sich als ein neues Zentrum der Anziehung, das dem Herrn Konkurrenz macht. Das Neue Testament legt den Finger genau auf diese Verbindung, darum bringt eure Glieder, die auf der Erde sind, zu Tode, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und die Habgier, die Götzendienst ist. Unzucht und Habsucht stehen nicht zufällig nebeneinander, beide binden das Herz an etwas Geschaffenes und machen es unfähig, Gott ungeteilt zu genießen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht ehebrechen. Gideons spätere Jahre führen vor Augen, wie sehr der Genuss Christi mit einem wachsamen, innerlich geordneten Leben verbunden ist. Große Erfahrungen mit Gott, sichtbarer Segen und Anerkennung im Dienst ersetzen nicht die schlichte Treue in den stillen Zonen des Herzens. Dort, wo sich verletzter Stolz, ungezügelte Sexualität und unterschwellige Gier einnisten, verschiebt sich unmerklich der Mittelpunkt, bis aus geistlichen Zeichen neue Götzen geworden sind. Die Geschichte macht Mut, diese Bereiche nicht aus dem Blick zu verlieren, sondern immer wieder ins Licht des Herrn zu stellen. Nicht aus Angst vor einem plötzlichen Sturz, sondern aus dem Verlangen, den Reichtum des guten Landes, den allumfassenden Christus, nicht nur zu kennen, sondern ungeteilten Herzens zu genießen. Herr Jesus Christus, wir stehen staunend vor Gideons Geschichte und erkennen darin sowohl deine mächtige Gnade als auch die ernste Warnung vor einem Herz, das sich wieder von dir entfernt. Du siehst unsere Schwachheit, unsere Angst und auch die verborgenen Neigungen zu Begierde und Gier, die unseren Genuss an dir verdunkeln. Bitte schenke uns ein hörendes Herz, das dein Wort ernst nimmt, und einen gehorsamen Geist, der deinen Weg wählt, selbst wenn es Opfer kostet. Bewahre uns davor, dass das, was du in unserem Leben gewirkt hast, durch Unzucht, Härte oder Geldliebe ausgehöhlt wird, und reinige unsere Motive, damit du allein in unserer Mitte geehrt wirst. Fülle uns neu mit deinem Geist, damit wir nicht in eigener Stärke kämpfen, sondern in der stillen, kraftvollen Abhängigkeit von dir leben und unseren wahren Reichtum in dir finden. Lass uns das gute Land deiner Gegenwart neu genießen und im Alltag aus dir herausleben, bis du das, was du begonnen hast, vollendet hast. Amen.